Bereits zum dritten Mal wird sich in einer Woche der Sommerpause alles um das geschriebene Wort drehen. Willkommen bei der LoRa Literaturwoche. Vom 1. bis 7. August öffnen wir den Äther für Gedichte, Kurzgeschichten, Buchbesprechungen, Autorinnenporträts, Hörspiele, Romanauszüge und vieles mehr.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Literaturwoche 2011 auf 97,5 MHz. Frauen werden in der Schweizer Literatur wenig gewürdigt, die nächste aber schon. Die Zürcherin Regina Rinnerkuh liest von Montag bis Freitag von 9 bis 10 Uhr aus ihrer Fortsetzungsgeschichte, die von einer Familie in Ungarn der 20er Jahre handelt. Regina Rinnerkuh wird es nicht lassen, schon morgen früh unsere Hörer und Hörerinnen mit ihrer Geschichte an das Radio zu fesseln. Regina Rinnerkuhs neuestes Projekt Terka ist anders als ihre letzten Romane und Hörbücher. Terka erzählt die Lebensgeschichte ihrer Großmutter Katu Kisch. Katu Kisch wurde als Tochter landwirtschaftlicher Angestellter im ländlichen Ungarn Anfang des 20. Jahrhunderts geboren. Sie erlebte die enormen gesellschaftlichen Transformationen des 20. Jahrhunderts in der eigenen Familie und am eigenen Leib. Aus Katu Kisch, der Großmutter, wird im Roman Terka, die literarische Figur. Terka, der jugendliche Wildfang, kommt in die Hauptstadt und wächst an den Umbrüchen und Veränderungen ihrer Umwelt. Regina Rinnerkuh war zu Gast im LoRa Studio, um uns Terka vorzustellen und die Hintergründe ihres neuesten Buchprojekts zu erläutern.
Eigentlich geht es um einen grundlegenden sozialen Wandel von einer fast mittelalterlichen Ständegesellschaft zu einer fast flachen Bevölkerungspyramide mit dem Kommunismus. Also das ist passiert innerhalb von 9 Jahren in Ungarn. Wirklich die Abschaffung von Habsburg, die Abschaffung von der KOK-Monarchie bis zur ganz flachen Pyramide vom Kommunismus. Das ist eigentlich das Hauptthema vom Ganzen. Zmitzt in dem Innen ist ein junges Mädchen, die rothaarige Terka. Die wird im Strudel der Zeit mitgerissen. Sie ist aufgewachsen in der ungarischen Pusta im Süden unten, auf dem Land, als siebtes Kind von landwirtschaftlichen Angestellten und hat einen Brief bekommen von ihrem ältesten Bruder Jani, wo er gesagt hat, komm, von Budapest kannst du eine Lehre machen. Ist sie dann auch gegangen, aber sie ist nicht nur gegangen, um eine Lehre machen und sozial aufzusteigen. Das Aufsteigen ist extrem wichtig für sie, auf einer höheren Stufe, heisst nämlich das nächste Kapitel dann. Sondern sie ist auch gegangen, um ihre Brüder aus den Klauen des Satans zu retten. Weil gerade im Süden unten, gerade auf dem Land, hat man Sozialisten als Verbündete des Satans bezeichnet. Und sie ist sehr, sehr streng religiös. Sie hat sie natürlich davor retten. Mit dieser Mission ist sie gegangen.
Im Zentrum des Romans steht die Hauptfigur Terka. Regina Rinnerkuh zeichnet ein differenziertes Bild der jungen Frau, die im Verlauf des Textes eine gewaltige Entwicklung durchmacht.
Terka ist eine typische Teenagerin. Sie ist traumwandlerisch selbstsicher und gleichzeitig bodenlos verunsichert. Sie ist tief religiös und andererseits doch selbstständig und doch wieder ganz unselbstständig. Ich finde es eine wunderschöne Zeichnung von einer Teenagerin. Manchmal liebe ich sie und manchmal hasse ich sie. Das sehen wir dann nachher noch mit der Entstehung vom Buch. Manchmal hat die Schauspielerin, die es liest, Danny Weiler, gesagt, nein, das mag ich jetzt nicht mehr lesen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Es ist zum Teil ganz schwarz-weiss malerisch und sie ist zum Teil ganz larmoyant fast und wiederholt immer wieder die allgegenwärtige Benachteiligung der Armen, die antisozialistische Propaganda der Kirche. Sie werden halbe Tiere genannt, das Gesinde und ihre Kinder. Und der Regierungspräsident István Tisza denkt nur an sich und versucht nur, die Supermanzia der Ungarn zu retten. Das kommt immer wieder, fast penetrant wieder. So penetrant, dass ich gesagt habe, jetzt mag ich nicht mehr, das liest ich jetzt nicht mehr. Andererseits hat der Terka etwas ganz Charmantes, fast Archaisches. Die Art, wie sie den Frühling schildert, der Frühling ist personifiziert. Die Kriegsfurie ist personifiziert. Die Stimme der Zeit, sogar die hat Haar. Und sie ist fast so archaisch. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, soll ich jetzt zu irgendeinem Manga-Autor gehen auf Japan und sagen, mach doch mal einen Manga-Film daraus, weil es ist ganz nahe bei dieser Bildhaftigkeit, die die Filme auch haben. Das ist Terka. Der Teenager, der vielfarbig und manchmal könnte man sich klopfen, wie man einen Teenager manchmal klopfen kann. Diane ist ein ganz anderer. Diane ist sehr viel älter, etwa 15 Jahre. Der Janni ist nicht der älteste Bruder, sondern der zweite älteste, weil sie ist der jüngere von Zwillingen. Sie ist der erste Rothaarige und die Kinder sind alle rothaarig, außer der älteste. Also eine Schar von Flammenhaaren sind auf die Welt gekommen. Der Janni ist eine ganz starke Persönlichkeit. Er hat seinen Weg aus der sozialen Schicht der Leibeigenen geschafft. Er ist früh in die Lehre gesteckt worden. Er ist Maler. Nicht nur Anstricher, sondern auch Bildermaler. Am Sonntag malt er ein Bildchen und die hängt er daheim auf, also Ölbildchen. Er ist sehr engagierter Sozialist. Er ist in der Partei, in der Gewerkschaft, überall ist er aktiv. Er hinkt, darum kann er nicht in den Krieg. Darum ist er auch so stark im Buch immer präsent, weil er während dem Krieg immer da ist. Er ist so überzeugter Sozialist, dass er sogar in die alte Siedlung zurückgeht und dort sogar mit dem Parteiabzeichen. Und wenn man ihn fragt, was ist das, dann sagt er, das ist unser Zeichen. Was man sich dort unten nicht macht, niemals. Das ist, er ist verpönt. Also die würden ihn wegspucken, wenn sie könnten. Das ist jetzt die Jüngste und der Älteste. Aber es gibt einen anderen Bruder, der auch ganz wichtig ist in dieser Terka. Das ist der Djurka. Terka ist 3,5, als ihre Mutter gestorben ist. Und der Djurka ist ihr nächst ältere Bruder, also der jüngste Bruder. Der war 5, als die Mutter gestorben ist. Also sie sind ganz nahe aufeinander. Wenn man denkt, zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten sind 15 Jahre und zwischen ihnen sind 1,5 Jahre, die sind wirklich ganz nahe zusammen, die beiden Geschwister. Und durch den Verlust der Mutter natürlich noch näher zusammengeschweißt. Der Djurka, also Georg heisst das auf Deutsch, der Djurka hat auch Handwerker gelernt, er hat Wagner gelernt. Jetzt stellt man sich vor 1910, das heisst, das ist am Anfang von der Automobilindustrie. Er hat der Djurka Wagner gelernt und ist dann auf die Walz gegangen nach der Lehre über die Tschechei, über Bayern, Baden-Württemberg und ist in die Schweiz gekommen. Und hat schon in Deutschland die ganze geschwärmt, wie weit das die Leute sind, wie frei dass die Arbeiter sind. Und geschwärmt und geschwärmt und geschwärmt. Hey, es gibt sogar Arbeiter, die einen Hut tragen. Unvorstellbar. Und er mit seinen Dutzenden von Postkarten, die er schreibt, beeinflusst natürlich Terka sehr stark. Er hat 2 Jahre in der Schweiz gelebt, hat viele Ausflüge gemacht und einer davon ist über die österreichische Grenze gegangen und hat gemacht Schnapp und man hat ihn in den nächsten Zug verpackt und nach Békéscsaba geschickt, in die Kaserne und eingezogen an die Front, zuerst nach Serbien und dann später nach Polen und dort ist er umgekommen. Dazwischen ist er zweimal, hat er Terka noch getroffen und hat noch mit ihr geredet und hat ihr gesagt, Terka, mach mir das zu lieb. Wenn der Krieg fertig ist und ob ich zurückkomme oder nicht, geh in die Schweiz, lehre Demokratie, geh zurück nach Ungarn, bring diesen Leuten Demokratie bei. Die müssen frei werden. Die landwirtschaftlichen Angestellten können nicht immer Leibeigene bleiben. Die müssen einen Weg herausfinden. Und das hat Terka dann gemacht, aber dann hört das Buch auf. Und dann fängt das Leben von meiner Grossmutter an.
Dem Hörbuch wie auch der Romanvorlage liegen die Lebenserinnerungen von Kato Kisch, der ungarischen Großmutter Regina Renakus, zugrunde. Regina Renaku zum Verhältnis zwischen der realen Person Kato Kisch und ihrer literarischen Figur Terka.
Terka ist nicht irgendeine erfundene Person, sondern Terka ist meine Großmutter. Nicht ganz. Das Buch Terka ist das Buch, wo meine Großmutter ein Leben lang daran geschafft hat. Ein Grossteil ist aufarbeiten für ihre eigene Biografie und ein bisschen dazu noch erfunden. Aber meine Grossmama war Ungarin und als sie 80 Jahre alt war, bin ich 10 und habe meinen ersten Aufsatz geschrieben und habe mit dem riesen Erfolg gehabt. Und alle haben gesagt, das wird mal eine grosse Schriftstellerin an einem 10-jährigen Kind. Danke. Und sie hat mich dann nochmal zu sich eingeladen und hat mir die Schachtel mit den Blättern gezeigt. Und hat gesagt, wenn du einmal gross bist, musst du revidieren und publizieren mein Buch. Ja, im Dezember 2002 habe ich beschlossen, Grossmama, jetzt bin ich gross. Und habe angefangen, das Zeug abtippen und habe gekämpft mit dem Text.
Regina Rinnaku verließ sich nicht nur auf die Memoiren und Erzählungen ihrer Großmutter. Für Terka recherchierte sie intensiv und bereiste Ungarn.
Die Beschreibung, die ich von der Siedlung und vom Schlössli hatte, die hatte ich. Und ich hatte dann so wie einen Einkaufszettel, was muss zutreffen. Ich habe Skizzen gemacht. Und wer auch immer ein ähnliches Projekt macht wie ich, mache keine Skizzen, weil die ist völlig falsch. Ich habe alles falsch angeordnet. Und das hat mich nachher gehindert, das zu finden. Auch als ich in der Siedlung gestanden bin, als ich Schlössli gesehen habe, ich habe das nicht erkannt, weil meine Skizze mich daran gehindert. Ich bin erst später darauf gekommen, als ich über das Lexikon des Adels auf die Biografie von der Gräfin gestoßen bin. Erst dann bin ich darauf gekommen, dass muss dort sein und schaue das Schlössli nochmal an und fange an, das Schlössli beschreiben und komme auf die Beschreibung von der Grossmutter ungefähr. Aber nicht auf meine Zeichnung. Die Zeichnung war anders. Ein grosser Turm und viele kleine Türme. Ja, mal das mal, aber es sieht ganz anders aus in Wirklichkeit. Also einerseits die physische Realität, die ganz anders war. Gesellschaft, natürlich ist Gesellschaft völlig anders. Das habe ich aber nicht anders erwartet. Aber ich bin in den verschiedenen Ungarnreisen nie bei einer Bauernhochzeit dabei gewesen. Ich weiss auch nicht so, wie das die Leute miteinander reden. Meine ungarische Brieffreundin, die ich im Internet kennengelernt habe, die sagt mir immer, ja, das ist noch ganz gleich. Wusstest du denn das nicht, dass das immer noch so ist? Ja, das weiss ich natürlich nicht, weil ich das Land ja nicht kenne. Also ich bin ein Aussenseiter gewesen und ich habe gewusst, ich komme mit einem Wissensdelay von 100 Jahren. Ich glaube, ein bisschen ist es wie eine ethnografische Forschung, was ich da gemacht habe. Auch dort, jedes Bild, das man sich macht von einem fremden Land, man muss dann hingehen und muss ablegen. Man kann es nehmen als Stütze, aber man muss es jederzeit bereit sein, alles abzulegen. Weil es ist einfach anders.
Bei ihren Recherchereisen erlebte Regina Rinnaku allerhand. Regina Rinnaku musste etliches an Vorstellungen revidieren. Einige Beschreibungen aus den Aufzeichnungen ihrer Großmutter leiteten sie vor Ort in die Irre.
Ich habe Sachen entdeckt im Text. Zum Beispiel, also wo ich dann wirklich sicher bin und wirklich sicher sein, dass es die Siedlung ist, bin ich erst ganz kurz, bevor ich die Produktion gestartet habe, als ich den Namen Wenckheim vom Grafengeschlecht im Tagebuch vom Grossvater gefunden habe. Dann habe ich gewusst, jetzt bin ich richtig gewesen. Und bis dann habe ich immer gesagt, dass es eine Annahme ist, es könnte stimmen, es könnte nicht sein. Aber dann habe ich auch gemerkt, wie zum Beispiel im Prolog, ganz am Anfang, der Frühling weit übers Land und weit über Schlössli. Und dann so, wie er weht, das ist genau ein Blick richtig. Es ist wie eine Kamera. Also man könnte die Kamera nehmen und beim Schlössli anfangen und dann einfach schweifen über die Landschaft, bis man am Schluss bei den Gesindehäusern ist. Es gibt genau die Bewegungsrichtung an. So kleine, ganz liebevolle Details habe ich entdeckt, nachdem ich dort war. Andere Sachen habe ich eingebaut, dass ich etwas besser beschrieben habe, als sie es beschrieben hat. Oder die passenderen Worte gefunden habe, als sie gefunden hat. Auch später, als ich Mietskasernen in Budapest, wo sie gewohnt hat mit dem Jani und mit dem Djurka, dort hatte ich auch Anhaltspunkte gehabt, die bin ich auch gesucht und ich habe sie gefunden. Und mir sind Sachen dort drauf aufgefallen, die ich nachher in den Text eingeflochten habe, weil musst du revidieren und publizieren. Was heisst revidieren? Habe ich nämlich damals Grossmutter gefragt, was heisst revidieren? Hat sie gesagt, musst du besser machen, wo besser sein muss. Also darf ich ja auch reinschreiben, darf ich ja auch Textergänzungen machen. Und das habe ich gemacht, nachdem ich dort war. Es wird dann ein bisschen plastischer, ein bisschen mehrdimensionaler.
Sie beschreibt ihr Unterfangen als ethnografische Forschung. Terka ist ein Text, der innerhalb eines intensiven Recherche- und Schreibprozesses entstanden ist. Für Regina Rinnaku war es nicht immer einfach.
Manchmal hätte ich sie wirklich klopfen können. Und ich habe immer wieder dazwischen. Ich habe 7 Revisionsphasen gemacht. Ich, bei meinem eigenen Buch würde ich nie so viel revidieren, überhaupt gar nicht. Aber erstens war es der Auftrag zu revidieren. Und zweitens hat es auch ganz dringend das nötig gehabt. Und immer wieder, wenn ich wieder eine Runde durch hatte, dann habe ich es wieder auf die Seite gelegt, jetzt mag ich nicht mehr. Und ich habe gewusst, es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht perfekt. Und dann habe ich es vielleicht ein halbes Jahr später wieder in die Hand genommen und habe gesagt, jetzt machen wir nochmal eine neue Revisionsphase. Wirklich über die Jahre hinweg hat sich das gezogen. Du hast vorhin gesagt, die Erinnerungen von der Großmutter. Nein, es sind 440 maschinengeschriebene Seiten gewesen. Es ist mehr als Erinnerung, es ist ein Buch gewesen. Und nicht nur maschinengeschrieben, sondern handgeschriebene Notizen drin. Es war schon ein Buch gewesen, niemals in einem publizierwürdigen Zustand. Aber es war schon eine volle Erzählung da gewesen. Und auch eine Revisionsphase von einem abtippten 440-seitigen Buch ist lang. Da bist du einfach 3-4 Monate bist einfach neben einer normalen Arbeit, jeden Abend, jeden Morgen auf dem Arbeitsweg bist du einfach dran und jedes Wochenende bist du dran und knorzest dich wieder einmal durch, magst wieder nichts mit den Leuten und mit dem Ganzen anfangen, gehst es wieder weg. Es war immer so ein Kampf gewesen, ja. Aber es war auch so, dass ich immer näher am Text angekommen bin, dass ich viel gelernt habe über die ungarische Geschichte und meinte, heute kann das, wenn das jemand hört oder liest, ist es eine andere Sicht auf den Ersten Weltkrieg. Und es bringt was. Es ist etwas Gutes. Ja.
Im Gespräch geht Regina Renaku auch darauf ein, welche persönlichen Leseerfahrungen andere Autorinnen und Autoren in ihr Schreiben eingegangen sind.
Ich kann nicht während der Revision von der Terka noch bei anderen Autoren geschaut. Aber ein Josef Roth ist ganz wichtig. Auch ungarische Autoren von der Zeit sind ganz wichtig, aber die habe ich vorher gelesen. Eine Grossmutter erzählt von ihrer Freundin Bella. Manchmal sagt sie Bella, manchmal sagt sie Maris. Ich habe dann systematisch Maris daraus gemacht. Und sie erzählt, dass das eine Jüdin ist und dass sie es lustig hat mit ihr und that's it. Und ich habe aus dieser Maris eine Figur gemacht. Aus Fleisch und Blut. Und ich würde sagen, Maris ist die Erfahrung von meinen 4 Semestern an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Von ganz vielen Autoren, die wir dort gelesen haben, bei der Annette Feinberg in der Literatur. Eigentlich jeden Hinweis von Ungarn habe ich damals, obwohl ich noch weit weg war, von der Revision Terka, sagen wir mal, habe ich vieles aufgesogen, was ungarisch ist. Weil Ungarn hat doch immer eine Faszination gehabt, weil dort ist Grossmutter. Vieles, wenn ich jetzt die Suchfunktion mache, Maris, und lese ich alles durch, was ich jetzt aus der Maris gemacht habe. Ja, das ist eine jüdische Familie in Budapest im Ersten Weltkrieg. Ja, ich habe geschaut, was andere Autoren machen, aber ich habe das weit vor der Revision schon gemacht. Also ich habe mir wie vorher das Wissen angeeignet und habe mich nachher auf die Revision vom Text und vom Inhalt. Also Maris ist jemand, der einfach Freude an den kleinen Details vom Alltag hat. Und die sagt auch, jetzt schau doch nicht immer am Boden, jetzt sei doch ein bisschen Luft geboren wie ein Jiederli und freu dich mal an den Kleinigkeiten vom Alltag. Und jetzt schau mal die Fassaden an, was jetzt wieder da für eine lustige Fratze ist. Und lach doch jetzt mal über das, was du siehst, statt immer nur darüber nachzutrauern, dass der Direktor von der Pusta euch halbe Tiere nennt. Ja, er hat das gesagt, ja, er hat die Auffassung, aber wir müssen damit leben. Uns sagt man auch, wir sind Brunnenvergifter, aber wir haben es ja gleich nicht gemacht. Also, ja.
Terka ist nicht der erste Text, den Regina Renaku in einer Audioproduktion umsetzt.
Ich mache die Audioproduktion, weil ich finde, der Text ist reif. Und ich gehe nachher mit der Audioproduktion und mit dem Print auf Verlag suchen. Jeder Autor muss selber den Weg finden, wie er einen Verlag findet. Jeder, der jemals ein Buch geschrieben hat, weiß, wie unmöglich schwierig das ist, einen Verlag zu finden. Irgendwie muss man auf dem riesig hohen Stapel von Manuskripten, die täglich reinkommen, auffallen, sodass man überhaupt nur schon in die Hand genommen wird vom Lektor. Irgendwie muss ich die Chance haben. Und ich mache es einfach, indem ich mit Audioproduktion mitlege. Das sind zwar immerhin die ganzen Produktionskosten zusätzlich, die ich auf den Tisch lege, aber dann bin ich überzeugt vom Text. Plus, ich kann ihn einmal mehr gefühlt. Und ich habe ihn auf eine spezielle Art gefühlt. Der Text ist dann durchs Maul von Schauspielern gegangen. Das ist etwas ganz anderes und geht mir zum Ohr ein und nicht mehr zu den Augen ein. Das ist wieder etwas anderes. Also es ist wie ein Qualitätsgrad mehr, den er erreicht hat. Also der Lektor weiss dann das auch, der Text ist nun wirklich durchdacht. Beim Abenteuer Rajasthan, das Buch ist ja jetzt vor anderthalb Monaten, zwei Monaten auf den Markt gekommen. Und wenn du das anschaust, das ist vor allem dann Bilder, die dich verführen. Und Bilder können dich vom Text ablenken. Wenn du Audio hörst, ist es sehr stark Musik, die das Ganze prägt, wo einem auch wieder in Erinnerung ruft, wo man das jetzt gesehen hat. Wenn man das Buch liest, orientiert man sich an den Bildern. Wenn man das Audiobuch hört, orientiert man sich an der Musik. Das ist etwas ganz anderes.
Mit ihrem Text «Abenteuer Rajasthan», der in der Lora Literaturwoche 2010 aufgeführt wurde, sammelte Regina Renaco Erfahrungen, wie Text anders wahrgenommen wird, sobald er laut gelesen wird.
Ich würde Hörspiel machen, seit ich ganz klein bin. Seit fast ich gelernt habe, lesen. Ich weiss, ich bin in der ersten oder zweiten Klasse und habe Klassenkameraden versucht zu motivieren, mit mir ein Buch, das ich so toll gefunden habe, zum Hörspiel zu machen. Du da mit den Funkelaugen. Ganz ein tolles Kinderbuch. Ganz toll habe ich es gefunden. Aber ich habe natürlich keine Klassenkameraden gefunden, die da mitgemacht haben. Erstens weiss ich, heute findet man fast niemanden. Leute mit schauspielerischem Talent, schon in diesem Alter, die dann noch das Projekt mit mir gemacht hätten, hätte ich nie gefunden. Aber ich habe immer wieder diesen Wunsch gehabt. Ich habe immer wieder Sachen gelesen und habe gefunden, oh, das jetzt Audio produzieren, das wäre toll. Das würde ich gerne machen. Ich habe es aber nie gemacht.
Bist du selbst auch Hörerin von Audioproduktionen? Hörst du selbst gerne Hörspiele?
Mhm. Riesig viel. Ich habe eine riesige Sammlung an Hörbüchern. Ich habe mehr als 1200 Stunden Hörbücher daheim. So, einfach will ich. Ich habe einen Job, wo man extrem viel am Bildschirm schafft und ich kann nicht mehr lesen am Abend, weil ich dann gerade einschlafe, bin dann zu müde, ich kann die Augen nicht noch mehr belasten. Aber mein Hirn spinnt, wenn ich nicht lese. Also muss ich irgendwie lesen, ohne dass ich die Augen brauche. Also lasse ich es.